Hallo zusammen und willkommen zur 25. Folge von Tiefgang. Ich bin der Dani.
Und ich bin der Marco.
In dieser Folge geht es um das Thema künstliche Intelligenz und OpenAI und was es da alles sonst noch genau gibt. Wie sind wir zu diesem Thema gekommen? Schlussendlich, oder ganz zu Beginn, habe ich nicht so viel gehört davon. Ich bin nämlich durch Marco darauf aufmerksam gemacht worden, weil ich ein bisschen Probleme hatte mit gewissen Sachen, Neues zu schreiben und irgendwie zu googlen. Und dann war es so, hey, es gibt denn da sonst so ein Open AI, musst du mal ausprobieren, ist noch lustig. Kannst vielleicht damit Sachen erfahren, die du im Googlen nicht gerade findest, oder kannst einfach Spass haben damit und das Ding lassen, Sachen schreiben und Zeit verlölen.
So war es. Jetzt stellt sich natürlich die Frage für die, die das wie du damals noch nicht kennen, was ist OpenAI? OpenAI ist eigentlich eine Forschungsorganisation, die sich der Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz gewidmet hat und eigentlich seit 2015 versucht, KI, also künstliche Intelligenz, in einer Weise voranzutreiben, wo der Menschheit irgendwie zu gut kommt. Und das Tool, das ich Dani empfohlen habe, das ist der sogenannte ChatGPT. Und GPT steht für Generative Pre-Trained Transformer und ist eigentlich ein hochmodernes KI-Modell zu der Sprachverarbeitung, das von OpenAI entwickelt wurde. Und das Ziel von dem ChatGPT ist eigentlich, dass es eine breite Palette von Sprachaufgaben erfüllen kann. Das heisst, unter das fallen Sachen wie Übersetzungen, Zusammenfassungen, Beantwortung von Fragen oder Sprachgenerierung. Und das Tool ist mit so einem riesigen Datensatz von mehr als 8 Millionen Webseiten trainiert worden und ist heutzutage eines der grössten und leistungsfähigsten KI-Modelle für eben genau die Sprachverarbeitung und ist jetzt eigentlich so ein Online-Tool, wo man in Form von einem Chat kann alle möglichen Sachen fragen oder ja, einfach Aufgaben stellen und es gibt irgendeine schlaue Antwort dazu. Und es ist wirklich nur erstaunlich, wie gut das funktioniert und vor allem auch, wie genau und gut dass das Tool kann schreiben.
Und es ist wirklich sehr verblüffend. Also, als ich das den Leuten so gezeigt habe, war es das erste Mal so, dass ich definitiv nicht der Einzige war auf dieser Webseite, weil das, was rausgekommen ist vor 3 Wochen oder so, die Webseite gefühlt immer überlastet war, weil so viel das Tool ausprobieren wollte. Und ich habe damit rumgespielt und ich war auch noch einer, der relativ früh davon Wind bekommen hat und hat es den Leuten so ein bisschen gezeigt. Und ich habe generell 2 Reaktionen bekommen. Erstens so, wow, ist ja mega cool, du kannst jetzt mega viele Sachen fragen und dann kannst du mega coole Sachen rausspucken und so. Und das kannst du dann hier brauchen und dann da und Jesus und dieses und jenes. Und die andere Reaktion war so, Alter, das ist hella scary, Mann. Was machen wir jetzt? So.
Ja, vor allem auch, ich glaube, mega oft hat sich so die Frage gestellt, wow, was heisst das für Schulen, was heisst das für die Uni? Ich meine, du kannst dort so krasse Texte zu jedem Thema schreiben lassen. Und ich glaube, das wird schon noch einige Diskussionen auch in den universitären und schulischen Kreisen auslösen, wenn sie nicht schon lange im Gange sind.
Vor allem in der Uni sehe ich jetzt das Problem nicht so gross, weil für die meisten Sachen, die du musst abgeben musst, zum Beispiel Arbeiten, Essays oder so, musst du ja Quellen genau definieren. Und das kann das noch nie. Also es kann deine Quellen noch nie angeben, es kann dir noch nie genau sagen, von wo hast du was und das Zeug plagiatfrei schreiben. Aber vor allem halt so in der obligatorischen Schulzeit, wenn du ein Vortrag machen musst und nicht nachher kontrolliert wird, von wo du deine Informationen hast, dann kannst du einfach die KI fragen, kannst du mir recht kurze Vorträge schreiben mit Notizen zu dem Thema und gut ist, du hast einen Aufwand von 10 Minuten, machst einen PowerPoint dazu und tada.
Voll. Aber wie man sieht, extrem viele Möglichkeiten und Anwendungsbereiche. Doch da stellt sich jetzt die Frage, vielleicht, man weiss jetzt, was ist OpenAI, man weiss, was das Tool ist, aber was sind eigentlich KI-Systeme ganz grundsätzlich? Und zwar KI-Systeme, eben künstliche Intelligenz.
Oder AI, Artificial Intelligence, wie auch im Englischen, genau.
Soll eigentlich Aufgaben erfüllen, die normalerweise oder wofür man normalerweise menschliche Intelligenz bräuchte. Das heisst, das beinhaltet Sachen wie das Erkennen von Mustern, das Treffen von Entscheidungen oder auch das Lernen aus Erfahrungen. Und es gibt da ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie AI-Systeme entwickelt werden. Aber die meisten Ansätze beinhalten irgendeine Form vom Training durch ein maschinelles Lernmodell mit einem grossen Datensatz. Also eigentlich kann man sagen, dass AI ist aufgebaut auf Machine Learning. Das heisst, es werden Daten bereitgestellt und das Modell tut aus dem aus Erfahrungen und Vorhersagen versuchen zu bereitstellen. Und Deep Learning bezeichnet eigentlich das Lernen durch Wege, die durch das menschliche Hirn inspiriert sind. Also das menschliche Hirn funktioniert durch ein grosses Netzwerk an Neuronen und so ein neuronales Netzwerk wird dann eben auch versucht, auf eine digitale Art nachgestellt zu werden, kann man so sagen.
Und künstliche Intelligenz kann man natürlich dann kombinieren. Und zum Beispiel zum Gebrauch mit Mensch abrichten oder verwenden. So wie man es aus Siri, Alexa oder OK Google kennt. Das ist eigentlich wie so eine Art bedienstetes Programm ist in irgendeinem Weg. Und es gibt aber auch andere Sachen. Man kann es zum Beispiel auch mit Robotik kombinieren. Also grundsätzlich ist künstliche Intelligenz ein Informatikfeld, ein sehr, sehr wichtiger Bereich von der Informatik, wo auch in ganz vielen anderen Bereichen, wo die wieder nichts mit Informatik per se zu tun haben, zur Anwendung kommt. Das ist halt das Interessante. Man kann es mit allem paaren. Man kann es in einen Traktor einbauen. Man kann es eben als Assistent brauchen. Man kann es mega vielseitig nutzen.
Mhm. Und das ist ein guter Input, weil eigentlich startet AI Maschinen mit der Fähigkeit aus, oder sich anzupassen, logisch zu denken und Problemlösungen zu entwickeln. Und genau diese Fähigkeiten nützen dann in halt mega vielen Anwendungsbereichen. Und ich glaube, das führt uns auch sehr gut zu einem weiteren Thema, nämlich wie wird AI in unserem alltäglichen Leben angewendet? Weil es ist weitaus verbreiteter als nur in so einem Chatmodell, das man auf einer Webseite aufrufen kann, und hat deshalb auch recht grosse Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Wirtschaft. Und es wird auch sehr viel in diesen Bereichen diskutiert, spekuliert, weil es halt eben genau so viele Anwendungsszenarien gibt. Hast du da, Dani, etwas dazu sagen, wie das im Moment schon eigentlich in mega vielen Bereichen für unser Leben Einfluss nimmt?
Ja, das Interessante ist, wenn man jetzt einfach darüber nachdenkt, wo hat man AI schon drin. Und was hat das ausgelöst in diesem Bereich? Also, jetzt losgelöst von diesen Programmen wie eben OpenAI, gibt es zum Beispiel die grosse Big Data Analyse, wo die künstliche Intelligenz macht mit ganz grossen Datensätzen, wo zum Beispiel im Sport immer wie öfter genutzt wird. Und eigentlich dann die ganz Coaching-Sache, wie trainierst du, auf was schaust du, wann machst du was, ganz anders beeinflussen als vor noch 10 Jahren. Zum Beispiel weiss man jetzt, welcher Spieler hat wie viele Pässe wie gemacht, wie sind sie angekommen, wie sollte er sie spielen. Und früher ist es so gewesen, dass der Trainer halt einfach so gesagt hat, ja, aber jetzt ist die Chance gross, dass wir ein bisschen Verteidigung vernachlässigt, weil wir gerade das Goal geschossen haben. Jetzt schauen wir, müssen aufpassen, dass er nicht zu offensiv drin geht. Und mit den Daten von jetzt kannst du genau sagen, ja gut, der und der Spieler, für die ist es eigentlich egal. Bei denen kommt es nicht gross darauf an, ob die sich jetzt anders bewegen zu vorher. Und die Spieler sollten aber den Spielzug machen oder da den Raum kleiner machen, dass die Chance für das Goal kleiner ist, weil das einem der AI halt alles ausgerechnet hat. Dann hast du sicher auch schon herausgefunden bei eben irgendwie Agrarmaschinen, dass du jetzt ganze Felder kannst einprogrammieren und dir dann auch eigentlich selber abmeiht, musst fast nicht drinnen hocken. Oder bei Tesla, wenn man es kennt, dass Spurhalteassistenten bei Elektroautos, bei normalen Autos, das sind ja alles Use Cases. Aber man könnte da ganz überleiten zu Spielereien. Außer die können wir jetzt auch noch gerade irgendwelche speziellen Anwendungsfälle sind.
Ja, ich glaube, eher grundsätzlich kann ich da noch ein paar Sachen dann dazu sagen, aber gehen wir doch zuerst mal zu den Spielereien und bevor ich da wieder das Wort ergreife und wieder ein bisschen theoretischer wird.
Das könnt ihr gerne mal machen auf openai.com und dort mit ChatGPT ein bisschen rumspielen. Ist wirklich faszinierend. Du kannst dir ein Gedicht schreiben, kannst dir eben halbe Essays zusammen komponieren. Und das Ganze gibt's in anderen Formen natürlich auch. Und zwar zum Beispiel, was auch interessant ist, von der gleichen Firma, ist DALL-E 2. Also DALL-E2 geschrieben. Und dort kann man sich Kunst erschaffen. Also, du kannst dir ein Sätzchen reintippen, was du genau sehen willst. Und dann tut er dir aus ganz, ganz vielen Bilddateien, die er im Hintergrund in einer Datenbank gesammelt hat, ein neues Foto zusammenmischen. Oder, also er gibt dir 5 zur Auswahl, wo er sagt, ja, das könnte etwas sein, wo du wolltest. Und dann kannst du sagen, ja gut, eins von diesen 5 gefällt mir jetzt. Mach doch von dem noch eine ähnliche. Und irgendwann bist du bei ganz raffinierten Sachen. Und zum Teil, wenn es schlecht ist, bist du halt einfach irgendwo.
Auch das übrigens ein Tool, das ich in meiner Schulzeit glaube sehr gerne gehabt für BG/BG.
Ja, bildnerisch gestalten, das wäre zum Teil schon ein Lifesaver gewesen.
Ja, definitiv.
Ich hatte dir vorher kurz Bilder geschickt.
Genau, der Dani haben wir im Vorgang zu dem Podcast schon 2 Bilder an mich zukommen lassen. Bin ich gespannt, was es mit dem auf sich hat.
Die sind, wie du kannst erraten, natürlich computergeneriert von dieser Software.
Also hat die Studie gezeichnet, hat es mir erstaunt, ja.
Gell? Ja, gut. Das liegt aber daran, dass ich jetzt nicht vielleicht der sehr zeichnungsfähigste Mensch bin.
Das liegt im Auge des Betrachters, ja.
Das Interessante, was du hier siehst, ist, du kannst den Stil ebenfalls auswählen. Mhm. Also du kannst zum Beispiel sagen, hey, du willst ein Bild von einem Giraffe, wo einen Zylinder anhat in einem surrealistischen Stil von Salvador Dali und der macht dir so etwas Ähnliches. Mhm. Und jetzt obendran habe ich eingegeben, dass er Würfel in einem Ozean zeichnen
sollte. Ja, das erkennt man.
Was man ziemlich gut erkennt und ich finde es ehrlich gesagt wirklich noch cool. Und unten, wo sieht man eigentlich so 4 Spatzen, die so an einem Sandstrand sind. Dort habe ich einfach meine Kreativität ausleben und ich habe geschrieben, völlig etwas Zusammenhangsloses. Ich habe geschrieben, 3 little birds in Jamaica helping Bob Marley to sunbathe at the beach in an impressionistic style. Es ist nicht einmal ein Mensch drauf, es sind einfach 4 Vögel. Sogar 4 statt 3. Yeah. Aber es sieht gleich irgendwie geil aus.
Ich wollte gerade sagen, man erkennt den Impressionismus, das ist auch das Erste, was mir aufgefallen ist. Aber inwiefern das im Hintergrund Jamaika sein und der Bob Marley beinhaltet, da... das wirft Fragen auf, ja.
Und dass ich gesagt habe, 3 Vögel und es macht mir 4, finde ich auch ziemlich lustig.
Das ist auch super. Vielleicht ist ja der eine Vogel der Bob Marley, weißt? Das ist einfach jetzt eine künstlerische Adaption von dem.
Ja, ich habe natürlich das auch mit der Adaption geschrieben, dass 3 Little Birds ja wirklich ein Lied war von Bob Marley, oder? Schlau. Ich denke, vielleicht ist die AI auch so schlau und sieht das. Wir haben herausgefunden, nein.
Er ist noch nicht dort.
Nein.
Aber immerhin, Impressionismus hat er wirklich gut hergebracht. Kann man schon sagen. Genau.
Und die Bilder hängen wir euch dann auch in Post beim Instagram, da könnt ihr es noch genaues wirklich anschauen.
Genau, das ist eine super Idee. Das ein bisschen zu den Spielereien. Da kann ich ja noch meinen theoretischen Einschub machen. Und zwar eben, du hast am Anfang ja erwähnt, inwiefern das Einfluss auf viele Sachen hat. Landwirtschaft, Sport, autonomes Fahren und so weiter und so fort. Und grundsätzlich, ich habe mir natürlich auch ein bisschen Gedanken zu dem gemacht. Und ich sehe da ein bisschen 4 Arten, wo da KI recht Einfluss auf uns hat. Und zwar erstens tut es mal ein bisschen die Art von der Arbeit verändern. Das heisst, AI kann sehr viele Aufgaben automatisieren, die früher der Mensch oder im Moment der Mensch macht und somit auch ein bisschen zu einer Verdrängung von Arbeitsplätzen führen. Andererseits kann AI aber auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen, wie eben genau Datenwissenschaft oder in den Bereichen, wo das eben entwickelt wird. Denn AI hat sicher einen grossen Einfluss in der Bewältigung von gesellschaftlichen Herausforderungen. Das heisst, wir haben hier Bereiche wie Gesundheit, Bildung und Umwelt, wo natürlich AI kann sehr viel Einfluss darauf nehmen kann, weil es kann die Effizienz vom Gesundheitssystem verbessern, es kann Diagnostik vollziehen, es kann ja, personalisierte Ausbildung von Schülerinnen ermöglichen oder natürlich irgendwie den Energieverbrauch von Firmen optimieren, was auch immer.
Oder auch Sicherheit, indem es Notabschaltungen macht, wo der Mensch gar nicht reagieren könnte, nur weil zum Beispiel irgendetwas aus einem Referenzbereich geht.
Genau, genau. Dann, der dritte Punkt, den ich sehe, sind sicher auch wirtschaftliche Auswirkungen. Das heisst, AI hat grossen Einfluss auf die Produktivität und kann auch das Wirtschaftswachstum steigern. Gleichzeitig aber auch, und das ist etwas, was man auch ein bisschen sich vielleicht muss überlegen muss, es kann natürlich auch die Einkommensungleichheit recht verstärken, wenn irgendwelche Arbeitsplatzverlagerungen unverhältnismäßig stark auf eine gesellschaftliche Gruppe fällt.
Also auch spekulieren kann AI ziemlich gut. Wenn man weiss, ist zum Beispiel eines der grössten Unternehmen im Aktien- und Anleihen-Devisenhandel BlackRock. Das Unternehmen besitzt ein AI, wo sehr, sehr viel Geld verwaltet und einfach auf der Börse, einfach kauft und verkauft, damit Geld verdient. Und du als Mensch machst eigentlich gerade nichts mehr. Aber die AI hat eigentlich schon eine sehr, sehr grosse Macht, weil die Billionen von Kapital verwaltet und einfach das investiert oder wieder verkauft. Und wenn dort mal ein Fehler auftaucht, ist durchaus Gefahr auch da, dass es einen riesen Börsencrash geben kann.
Mhm. Das ist auch passiert, und zwar 2012, 2013, irgendwie dort umeinander, hat es auch schon mal so einen Flash-Crash gehabt.
Wo man sich 30 Sekunden, gell?
Genau, und wo man sich einfach nicht erklären konnte, hey, was ist jetzt da genau passiert? Und man muss jetzt einfach alle Systeme abschalten, weil ja, man weiß einfach nicht, wieso jetzt das zu so einem Massencrash führt. Aber bevor wir zu dem kommen, weil das würde perfekt in die ethischen / regulatorischen Einflüsse fließen, ich habe noch einen letzten Punkt, den ich noch schnell einschieben möchte, und zwar soziale Auswirkungen, was ich doch auch sehr interessant finde, weil AI kann da schon zu Veränderungen führen, auch in der sozialen Interaktion und Beziehungen von Menschen, weil es ja mehr Aufgaben übernimmt, die früher ja eigentlich der Mensch gemacht hat. Und das könnte natürlich auch so einen Einfluss auf das Identitätsgefühl und den Selbstwert haben, weil dann plötzlich Rollen und Fähigkeiten, die früher von der Gesellschaft anerkannt und geschätzt worden sind, jetzt plötzlich durch Einfluss von AI wegfallen und vielleicht eben genau nicht mehr so eine riesige Rolle spielt. Also wie zum Beispiel, sagen wir, Diagnostik, die früher von Ärztinnen vollzogen wurde, wird auf einmal einfach nur noch maschinell gemacht. Früher war das ein riesiger Skill, der ja doch auch beachtet wurde und wo man irgendwie gedacht hat, wow, das ist noch krass, dass Leute das können. Und auf einmal wird es einfach durch eine Maschine gemacht. Und das ist schon auch noch ein Einfluss, den die AI hat, wo glaube ich, nicht zu unterschätzen ist langfristig.
Genau, die ist noch nicht dort, wo sie zuverlässig jegliche Sachen analysiert oder diagnostiziert. Aber mit dem Zusammenspiel vom Mensch gibt es jetzt ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Auch gerade eine Schweizer Firma, die jetzt kürzlich ein Oculus rausgegeben hat, also so eine Virtual Reality Brille, wo man Sachen, die mit dem Auge nicht mehr stimmt, kann diagnostizieren. Mhm. Das ist gerade die neueste News.
Okay. Ja, interessant. Ich glaube, an dem Punkt können wir wieder super auf genau die regulatorischen, ethischen Fragen zurückkommen, auch vor dem Beispiel von dem Flash-Crash, weil es gibt da doch auch einige ethische Erwägungen, die man sich im Zusammenhang mit AI stellen und einige Fragen, die das aufwirft, wie zum Beispiel Transparenz und Verantwortlichkeit, was wir jetzt ja auch in dem Flash-Crash-Beispiel sehr gut gehört haben. Vielleicht kann ich da ja mal den Anfang mit meinem ersten Punkt machen, und zwar jetzt auch verbunden zu dem Finanzbeispiel und BlackRock und die Investitions-AIs oder ja,
maschinelle Tools. Sehr gut.
Und zwar, was hier natürlich ein grosses Problem ist, ist halt die Rechenschaftspflicht, oder? Es kann da sehr schwierig sein, feststellen, wer genau verantwortlich ist, wenn bei diesen KI/AI-Systemen etwas schief läuft, oder? Vor allem dann, wenn es selbstständige Entscheidungen trifft, wie jetzt in dem Fall, wo plötzlich einfach innerhalb von 30 Sekunden die Börse crasht sind. Und ja, dann ist halt die Frage, oder? Wer zieht die Verantwortung für die negativen Ergebnisse? Das ist schon eine schwierige Sache. Oder auch dann beim autonomen Fahren, wenn das zu einer Fehlentscheidung kommt und das Auto irgendwie in die Wand crasht, wer ist dann verantwortlich schlussendlich?
Ja, dort ist es jetzt noch eher einfach, wenn man sagt, gut, das Auto fährt jetzt in eine Wand rein, dann ist es ja vielleicht ja, halt ein Fehler. Außer der AI hat dich böswillig den Trick gesteuert, vielleicht sind wir dann irgendwann auch noch nicht so weit. Aber was fast noch brisanter ist, ist, wenn zwei solchen Autos aufeinander zufahren und erkennen, sie können nicht mehr ausweichen. Also es führt maßgeblich, also es führt zwungenermassen zu einem Crash. Wie entscheidet denn KI, was man macht? Logischerweise probiert dann KI auch irgendwie so zu crashen, dass du am wenigsten Schaden nimmst. Aber wenn man jetzt hypothetische Beispiel anbringt, dass irgendjemand wird sterben in dem Autounfall, ist dann wie so ein bisschen KI der springende Faktor, der entscheidet, wie lasse ich jetzt mein Auto krachen, dass meine Insassen leben und die anderen sterben oder umgekehrt. Das finde ich sehr, sehr schwer. Klar, wir sind jetzt noch nicht dort, aber ja, das ist halt klar. Ethik, oder?
Ja, das bringt einen neuen Punkt auf, den ich auch erwähnen wollte. Und zwar, oder die AI-Systeme haben natürlich einen gewissen Bias, also auf Deutsch eine Voreingenommenheit. Und zwar ist es ja so, dass sie werden auf Daten trainiert und somit könnten sie auch Verhaltensweisen oder Entscheidungen widerspiegeln, die dann zu einer ungerechten Behandlung kann führen. Also weil ja genau dann, weil es genau auf diesen Daten beruht, es passt sich halt dem an, oder, was es bekommt. Und erstens mal kann es da zum Beispiel sein, dass nachher gewisse Personengruppen ungerecht behandelt werden, weil sie einer ethischen Minderheit angehören oder weil sie irgendwie sonst benachteiligt sind. Und genau das führt natürlich dazu, dass dann die Systeme eine gewisse Voreingenommenheit haben, die sie technologisch gar nicht beabsichtigt haben, aber weil es auf diesen Daten beruht, halt dann wie einfach sich antrainiert. Und das ist jetzt im Autobeispiel etwas Interessantes, weil kulturelle Unterschiede beeinflussen hier natürlich die moralischen Entscheidungen. Und es hat eine Online-Umfrage gegeben, wo man eben genau über 40 Millionen Entscheidungen gesammelt hat, von allen Leuten weltweit, wo man hat ein Bild gesehen, oder, von zwei möglichen Ergebnissen von einem Autocrash oder von einer Entscheidung. Und dann hat man können vergleichen, wie unterschiedliche Kulturen auf das reagieren. Und vergleicht man zum Beispiel die Deutschen mit Franzosen, so sieht man, dass bei Franzosen ein strengerer Fokus ist, Kinder und Frauen zum Beispiel zu retten. Und Deutsche sind eher der Meinung, oder einfach die deutsche Kultur ist eher der Meinung, lass Auto einfach ohne Entscheidungen weiterfahren und tu nicht eingreifen in Verlauf von dem, was passieren würde. Das ist eigentlich auch noch etwas recht Interessantes, was gerade gut an das anknüpft, was du gesagt hast.
Vor allem, weil es dazu führt, dass man zwar Technologie in allen Ländern hat, aber die dann nachher wieder von Staatsgrenze zu Staatsgrenze der ethischen und rechtlichen Gegebenheiten in diesen Ländern muss anpassen.
Etwas mega Schwieriges, genau.
Und so weit habe ich ehrlich gesagt auch noch nie überlegt. Was auch noch interessant ist, ist zum Beispiel die neue App Lensa. Die war ein bisschen im Hype gewesen, im letzten Monat. Dort ladest du die App runter und fütterst sie mit 20, 25 Selfies. Und dann macht es dir ganz verschiedene Artstyle-Bildchen von dir. In so ganz Comic, in Manga, in whatever. Und das ist nur lustig, weil es hat wirklich coole Ergebnisse gegeben, hat aber auch zu sehr grosser Kritik geführt. Zum Beispiel, erstens, du fütterst das Ding mit Daten von deinem Gesicht. Wie sicher sind die Daten überhaupt? Macht man das überhaupt, die App, nur zum Daten klauen, Informationen über dich als Individuum zu bekommen? Das ist natürlich alles ein bisschen hypothetisch, aber was sicher ist, die Daten sind sensibel, die muss man richtig schützen. Und die Ergebnisse, die sie darauf rausgespuckt haben, von diesen Bildern, die haben auch so sehr stereotypische Sachen gehabt. Zum Beispiel haben sie bei Frauen gewisse Attribute vergrößert oder verkleinert, wo einfach je nach Artstyle halt damit gefüttert worden sind. Hast du zum Beispiel eine Manga-Version von dir gemacht? Hast du plötzlich einfach doppelt so grosse Brüste bekommen? Oder sie sind sexualisiert worden in einem gewissen Belangen? Und bei den Männern hast du gewisse Sachen gehabt, die sind dann eher so ein bisschen heroisiert worden. Und das kann nicht beabsichtigt sein, aber das macht halt die AI mit den Daten, wo sie gefüttert wird.
Ja. Ja, ich glaube, der Datenschutz ist ein riesiges Thema bei diesen grossen Mengen an personenbezogenen Daten. Und es ist immer auch, jetzt mal, das ist jetzt ein kreatives Beispiel, das du gebracht hast, dann in einem mehr staatlichen Anwendungskontext ist, glaube ich, immer so ein Trade-off vorhanden zwischen Sicherheit und Privatsphäre. Sagen wir zum Beispiel die ganzen Sicherheitskameras und Überwachungssysteme, die inzwischen eingesetzt werden. Und da stellt sich dann immer so ein bisschen die Frage, oder? Wenn wir überhaupt alles messen und analysieren, nur weil es technisch möglich ist?
Ja, mit Gesichtserkennung, mit Überwachung, mit Sachen generell. Und da gibt es natürlich auch wieder ganz staatliche Unterschiede. Du hast in China die komplette Überwachung mit Gesichtserkennung, man weiss, wo du bist, wie, wo, warum. Und bei uns wird das nicht gerne gesehen, wenn die Leute zum Teil schon anfangen zu mötzeln, wenn 5G-Antennen aufstellst in der Nachbarschaft. Und auf der anderen Seite jetzt auch noch, wenn wir noch kurz zurück zu der Kunst gehen, was dort dann auch ein grosses Problem ist, ist das ganze Copyright-Zeug.
Ja.
Wenn du Kunst erstellst oder auch Lensa dir Bilder von dir selber wiedergibt, hast du Künstler, die zuerst mal eine Kunst erstellt haben müssen, wo die Daten füttern und zum Teil macht es dann einen Teil von einem Kunstwerk auf dein neu erstellte Bild, zum Beispiel irgendeine Unterschrift. Und dort gibt es sicher auch grossen Handlungsbedarf, weil sonst bekommst du als Künstler in halt null Chance, irgendwie dein Recht an deinem Werk können zu behalten.
Mega. Ja, ich glaube, das ist auch ein riesiger Diskussionspunkt, der sich da aufwirft. Oder auch Anwendungen wie das Chat-GPT, das auf 8 Millionen Websites basiert. Es zieht ja eigentlich Informationen von anderen Autorinnen zusammen und weist es nachher als eigenständigen Text aus, oder? Obwohl eigentlich nie, denn, ja, obwohl du nie weißt, von wem das ursprünglich kommt, die Informationen.
Genau, es gibt ja keine Quellen an.
Ja, und da ist auch noch ein letzter Punkt, den ich da noch erwähnen will, und zwar Transparenz. Das haben wir jetzt öfters gehört in vielen Beispielen, die wir erwähnt haben. Und zwar, für Menschen kann es extrem schwierig sein, zu verstehen, wie die AI-Systeme überhaupt Entscheidungen treffen. Vor allem, weil sie halt diesen komplexen Algorithmen wie maschinelles Lernen und so weiter unterliegen. Und der Mangel an Transparenz kann einfach auch dazu, also das einfach schwerer machen, dass die AI-Systeme wirklich die Legitimation innerhalb der Gesellschaft erhalten, weil man es einfach faktisch nicht versteht.
Oder dass man eben, durch das man die Transparenz nicht hat, kann man auch sehr, sehr schnell sehr gross falsche Informationen verbreiten, die einfach geglaubt werden.
Ja, komplett.
Man kann die Leute beeinflussen. Du kannst, was draussen mit ihren Mediengleichsetzung gegenüber dem Ukraine-Krieg im eigenen Land machen, kannst du mit künstlicher Intelligenz auch in einem gewissen Rahmen in einer Community machen. Und die Leute sind das wahrscheinlich einfach zu wenig bewusst, das kritische Denken. Darum ist es halt auch wichtig, das zu fördern, weil kritisch denken kann ein AI nicht. Oder noch nicht. Eine AI hat keine Persönlichkeit, eine AI hat keine Ethik. Die kann nicht entscheiden, was ist korrekt in einem ethischen Sinn. Das ist ein riesen Unterschied. Und das macht den Menschen auch irgendwie zum Menschlichen. Das atypische, unanalytische Verhalten, wo Emotionalität und auch irgendwie Nächstenliebe oder Gefühl tut, zum Ausdruck bringen, wo ein programmiertes Ding halt einfach nicht kann oder noch nicht kann haben.
Ja, das ist noch ein weiteres Differenzierungskriterium, und zwar eben genau die Unterscheidung in Weak AI und Strong AI, wobei Weak AI dafür steht, eben, dass man sich nur auf gewisse Funktionen oder Anwendungen konzentriert. Und Strong AI, das ist eben eher im Moment im Fiction-Kontext, in Filmen, Büchern, was auch immer. Und zwar, dass nachher Maschinen ein eigenes Selbstbewusstsein und auch eigene Emotionen haben. Und das haben wir halt, wie du gesagt hast, auch, das gibt es halt einfach noch nicht.
So ist es sehr interessant, mit über AI halt zu reden. Wir haben es jetzt wirklich einfach ein bisschen kritisch beleuchten, aber die Chancen sind natürlich auch enorm. Das muss man ganz klar sehen. Man sollte es nicht nur einfach, weil es irgendwie ein bisschen erschreckend viel kann, gerade ja, davon säckeln und sagen, oh, seich, hey, geht's noch? Mhm. Weil, um ein bisschen einen historischen Wink noch machen, wo man den ersten Film gezeigt hat in einem Kino, wo ein Loki dann auf die Kinobesucher in der Leinwand gefahren sind, sind die Leute aufgestanden und rausgesäckelt, weil sie so Angst hatten.
Ja.
Und das sollte ja... Ja, Kino ist heute sogar in 3D möglich und niemand hat Angst, oder? Darum voreilig handeln lohnt sich auch bei AI nicht.
Wenn man den Filmkontext noch kurz auf AI überschwappen, und zwar ist das auch noch ein interessanter Kommentar zum Schluss, man merkt, dass die Menschheit aktuell noch nicht wirklich eine angemessene emotionale Reaktion auf so negative Szenarien hat, weil das noch nicht wirklich greifbar ist. Und auch in den Filmen, wie zum Beispiel Ex Machina, Terminator und so weiter, wird das ja alles eigentlich eher cool dargestellt. Also es ist eigentlich cool, wenn man so eine Maschine hat. Und deshalb vielleicht das nächste Mal, wenn man sich das in den Filmen oder so anschaut, vielleicht mal überlegen, was würde das bedeuten, wenn es tatsächlich dann so in der echten Welt wäre.
Genau. Man probiert natürlich schon Robotik mit AI zu kombinieren. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal googlen. Und zwar Sophia, eine Roboterin, wo das kombiniert worden ist. Die hat es immerhin schon zur saudi-arabischen Staatsbürgerin geschafft. Und ja, da bleibt uns eigentlich nur zu sagen, wenn ihr ein bisschen vorige Zeit habt, nicht wisst, was machen am PC, schreibt doch mal bei ChatGPT, es soll ihr ein Gedicht schreiben über irgendetwas, was euch interessiert. Geht auf DALL-E 2, go Foti oder Kunst generieren, um euch mal ein Bild davon zu machen, was das Zeug wirklich eigentlich kann und was es auch nicht kann. Und wenn ihr musikalisch seid, gibt es natürlich auch noch AI, wo euch ein bisschen Musik komponieren lässt. Ja, genau. Ein Spielplatz von Sachen.
Ja, man kann sich austoben, definitiv. Ja gut, dann hoffen wir, dass wir somit haben können, ein bisschen Perspektive und auch ein bisschen theoretischen Input zu AI geben, dass wir ein bisschen mehr Wissen zu dem können vermitteln und vielleicht auch ein paar kritische oder hinterfragende Denkweisen haben können hervorrufen. Und somit freuen wir uns, wenn wir auch bei der nächsten Episode Tiefgang wieder werdet einschalten. Folgt uns doch auf Instagram und bewertet unseren Podcast noch dort, wo auch immer ihr ihn gerade hört.
Dann bleibt uns nur noch zu sagen, guten Start ins Jahr und bis zur nächsten Folge Tiefgang. Macht's gut.
Ciao zusammen.
Tschüss.